Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayats.
Huhu Leute, herzlich willkommen zur März-Ausgabe des offiziellen John Sinclair Podcasts. Hoffe, euch geht's gut soweit. Heute stelle ich euch eine Frage und ihr habt dann bis nach den Sinclair News Zeit, die Antwort darauf zu finden. Wenn ihr sie findet, dann wisst ihr auch, wen ich heute als Interviewgast im Podcast habe. Ansonsten erlöse ich euch natürlich auch mit der Antwort. Und zwar, was hat Star Wars, Disney und John Sinclair gemeinsam? Ich gebe euch einen ganz kleinen Tipp. Hat was mit den Covern der Sinclair-Romanhefte zu tun. So, jetzt habt ihr ein paar Minuten Zeit nachzudenken und wir machen weiter mit den Sinclair-News. Als erstes kommt Ende März die Hörspielfolge 159 raus, Skilla die Menschenschlange. Und zwar macht Glenda da Urlaub und gerät dabei in ziemlich dämonische Aktivitäten. Passiert ja, wenn man Urlaub macht, so ganz normal, oder? Kennt man. Aber sehr geile Folge, muss ich sagen. Also gern schon mal vorbestellen. Und an Karfreitag kommt eine ganz besondere Sonderpodcast-Folge raus. Unser Autor Rafael Marques hat eine humoristische Sinclair-Geschichte geschrieben, die heißt Osterkorb des Teufels und die könnt ihr dann als Sonderpodcast-Folge an Karfreitag hören. Gesprochen wird die von John Sinclair himself oder beziehungsweise von seiner Stimme, Dietmar Wunder. Aber das hat nichts mit dem normalen Podcast zu tun. Das heißt, es ist eine Sonderfolge, also eine Woche drauf, nach Karfreitag, kommt dann eine ganz normale Podcast-Folge, wo ich euch wieder voll quatsche. Müsst ihr wohl mitleben. Ansonsten, wie immer, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, checkt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok oder ganz klassisch auf johnsinclair.de. Tada! Ich bin nicht so gut in diesem ganzen Karnevalsgetusche. Aber jetzt kommt die Auflösung. Ich hatte ja gerade am Anfang die Frage gestellt, was haben Disney, Star Wars und John Sinclair gemeinsam? Die Antwort ist ganz einfach und lautet Timo Wirz. Und wer den nicht kennt, Timo Wirz malt ganz viele der Romancover für unsere John Sinclair Hefte, hat auch schon mal mich gemalt, zum Heft Jenseits der Qual von Ian Rolf Hill, aber auch die Cover für den Jubiläumsvierteiler rund um die Bände 2300 hat er gemalt. Und wenn er nicht John Sinclair Cover malt, dann kann das gut sein, dass mal jemand von Disney oder damals als George Lucas noch gelebt hat oder jemand von Marvel bei ihm anruft und sagt, ey Timo, kannst du mal so eine Animation oder was anderes für uns malen und Timo sagt dann, ja, ich guck mal in meinen Terminkalender und dann entscheidet er entweder, jo, mach ich oder nö, sorry Star Wars, die Jungs von Disney waren ein bisschen schneller oder so. Deswegen war das nicht ganz so einfach, einen Termin mit Timo zu finden für ein Interview, aber wir haben es dann irgendwann geschafft und wir sind frühstücken gegangen in Hamburg, haben uns schön draußen hingesetzt, daher der Straßenlärm, den ihr da hört. Und wir haben über ganz viele schöne Dinge uns unterhalten. Und ich lasse euch einfach mal in unsere Unterhaltung reinhören. Leute, ich bin in Hamburg, mal wieder. Und ich habe jemanden aufgetrieben, der mir hier Rede und Antwort steht, den man gar nicht so oft im Sinclair-Universum zum Interview trifft, weil er so viel unterwegs ist. Aber seitdem ich weiß, ich meine, seine Bücher gibt es auf Persisch und Deutsch. Er hat mit 14 schon ein Buch veröffentlicht. Da ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass dieser Mensch einfach sehr, sehr viel zu tun hat. Und ich bin froh, dass er es heute hier zum Interview geschafft hat. Und zwar geht es um Timo Wirz, unseren Illustrator der John Sinclair-Hefte oder einiger oder sehr vieler John Sinclair-Hefte. Hallo Timo.
Hallo. Naja, wenn du schon mal in mein Hamburg kommst, dann muss ich doch mit dir mal frühstücken gehen. Ich weiß, wir versuchen das seit Jahren miteinander, aber...
Ja, es hat nie funktioniert und das Frühstück war jetzt auch so geil.
Hamburg-Schanze.
Ja, scheint, hat's drauf, würde ich sagen. Aber ich meine, ich habe gerade so, also ich muss sagen, ich bin ja noch nicht so lange im Sinclair-Universum oder zumindest so lange Die Hard-Fan. Ich würde jetzt sagen, so 2,5 Jahre vielleicht. Und das ist für andere Fans wahrscheinlich Kindergarten. Aber als ich rausgefunden habe, dass du Illustrator für die Hefte bist, habe ich dich erstmal so ein bisschen gegoogelt und geguckt. Und dann war ich so ein bisschen so, okay, der arbeitet irgendwie mit Disney und George Lucas und Star Wars und Zeug. Wen haben wir uns denn da angelacht? Was ist das für ein Typ?
Ja, ein komischer Typ offensichtlich. Und dass ich überhaupt zu Sinclair kam, daran ist die Deutsche Bahn schuld.
Ah, thanks for traveling with Deutsche Bahn.
So sieht's aus.
Wie kam's denn dazu?
Naja, ganz einfach. Ein Autor aus Berlin kam im Zug. Ich wollte ihn in Hamburg abholen. Und natürlich darf ich jetzt nicht sagen. Der Zug hatte Verspätung. Und was macht man halt, wenn man noch Zeit zum Totschlagen hat an einem Bahnhof? Dann geht man kurz in die internationale Presse und kauft sich vermutlich irgendeinen sinnlosen Scheiß. Und dann lief ich an dem Regal mit den ganzen Heften vorbei, sah die John Sinclair-Sachen mit diesen typischen Horrorcovern und dachte, so Zeug habe ich auch, weil kurz davor ist irgendwie ein Bildband von mir erschienen mit John Sinclair-kompatiblen Motiven beim Carlsen Verlag. Dann habe ich mir irgendwie die Adresse aufgeschrieben, als ich zu Hause war, das Ding in ein Kuvert gesteckt, das Buch denen geschickt und tatsächlich vergessen. Kurz darauf, dann kam irgendwie Anruf oder E-Mail, weiß ich nicht mehr. Gut, dann nehmen wir aus dem Buch, Seite sowieso. Die haben das als Bestellkatalog verwendet.
So geht es auch.
Ja, was ich sehr lustig fand. Und irgendwann haben sie, also Jahre später haben sie dann festgestellt, wenn wir ihm sagen, was wir haben wollen fürs Cover, dann kann der das fast genauso schnell auch malen.
Und hat das so lange gedauert?
Ja, bis dahin waren sie damit beschäftigt, aus meinen ganzen Bildbänden alle die Bilder für Cover aufzukaufen, die halt nicht exklusiv für Plattencover oder für irgendwas anderes entstanden waren, die einfach frei waren dafür. Und das waren im Laufe der Zeit wirklich, ich hätte es mal irgendwann zählen sollen oder irgendwie Buch führen, aber es sind Hunderte. Und das war, wann war das denn? Keine Ahnung, vor auf jeden Fall über 10 Jahren. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und ich habe ich habe gestern mit Jason Dark telefoniert.
Hätte ich das gewusst, hätte ich dir gesagt, richte Sir Jason liebste Grüße aus.
Ja, wir sind auch so schnell im Quatschen irgendwie immer und Blödsinn machen und Witze erzählen, dass ich auch völlig vergessen habe, ihm zu sagen, übrigens, morgen treffe ich mich mit Amy. Ah, zu spät. Und er weiß es zum Glück und findet es auch lustig. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auch nur eine Seite John Sinclair gelesen. Ich habe auch noch nie auch nur 10 Sekunden Hörspiel gehört davon. Das wissen die alle, die finden es, glaube ich, auch eher lustig. Aber es hindert mich offensichtlich nicht daran, passende Cover zu malen.
Hättest du denn mal Bock reinzulesen, nur just out of interest, so for fun?
Das muss ich jetzt durchziehen vermutlich. Also
naja, spätestens auf irgendeiner Convention hast du wahrscheinlich irgendein Live-Hörspiel gesehen.
Nee, da habe ich so lange mit, ich weiß nicht mit wem, irgendwie was gegessen oder einen Kaffee getrunken oder sonst irgendwas. Nee, tatsächlich war ich auch bei einem Live-Hörspiel nicht anwesend. Es ist ganz furchtbar. Es ist auch nicht aus fehlendem Respekt. Ich glaube, das letzte Hörspiel war so Pumuckl oder so als Kind. Ich weiß auch nicht. Ist nicht mein Medium.
Ich meine, Hefte? Kannst du doch, also ich meine, du stehst ja auf Comics und Zeug.
Ich lese durchschnittlich so ein Comic im Jahr.
Ach so.
Mehr irgendwie nicht. Nee, ich bin so mit meinem riesigen Buchstapel als Vielleser beschäftigt, was eigentlich nur Sachbücher sind. Da komme ich gar nicht zu Romanen, geschweige denn Heften. Irgendwann setze ich mich mal hin, wenn ich in Rente bin und lese mal ein Sinclair-Heft. Von vorne bis hinten.
Ist ja auch nicht so groß. Ist ja nicht so lang. Sind ja nur 64 Seiten.
Eben, das sollte ich doch schaffen.
Aber wir hatten alles angefangen. Ich meine, du hast mir gerade erzählt, irgendwie du bist schon so früh in diese Illustratorengeschichte reingerutscht. Wie ging es denn los?
Ach, die Kurzfassung, die ist wirklich ganz kurz und immer die gleiche. Man kriegt so als kleines Kind irgendwann einen Stift in die Hand und ich habe ihn da schon so gehalten, wie ich ihn immer noch halte. Und ich war so 1,5 und habe einen Clown gezeichnet, einen recht naturalistischen. Meine Eltern haben gedacht, scheiße, was ziehen wir da groß? Seitdem wurde ich nie wieder ohne Stift gesehen und es war einfach, auch wenn man mir Labersack das heute nicht mehr glaubt, ist immer noch die natürlichste Art, mich auszudrücken als Zeichner. Das ist einfach, das Talent war vor mir da, der Rest ist dann natürlich Arbeit, aber ich kenn's nicht anders, war halt da. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ey, was ich alles geschafft habe, sondern es war einfach vor mir da. Und ich kann das einfach und das ist meine Art, mich auszudrücken. Und so war ich halt schon immer der Zeichner. Und das war auch, also ich war auch nie... Naja, früher war ich schon introvertiert und ganz schüchtern und so.
Ach, echt?
Ja, das glaubt auch keiner mehr, ja, ich weiß. Und so bin ich da irgendwie über reingerutscht. Mit 14 hatte ich meine erste Ausstellung, mit 15 meine erste Veröffentlichung. So irgendwie nach dem Abi mit 19 dann mein erstes Hardcover-Buch beim größeren Verlag. Und das ergab sich eigentlich einfach immer so.
Moment, also wie jetzt? Du warst in der 8. Klasse und plötzlich kam irgendwer und hat gesagt, Timo, veröffentlich mal ein Buch.
Ja, da gab es irgendwie so eine Sammlung von, was da geplant war mit Comics. Und da ich A vom Land war, niemand in meiner Umgebung irgendwas mit Film oder sowas zu tun hatte oder Maler oder Zeichner oder irgendwas, musste ich das fast eigentlich alles selber machen. Und da war ich kann ja nicht mal sagen, wo, gelesen, dass so eine Anthologie mit Kurzcomics erscheint. Da habe ich einfach mal 3 Seiten hingeschickt und die haben die dann prompt veröffentlicht. Und da war ich halt 15 und dann war das irgendwie überraschenderweise eine Sensation, dass ein 15-Jähriger auf diesem Niveau zeichnet und der Rest ging dann auch relativ schnell, dann in irgendeinen internationalen Preis gewonnen in Frankreich und so. Also das war halt einfach immer so.
Hast du das dann auch wirklich offiziell dann auch studiert oder so? Oder hast du einfach...
Ich wollte studieren, wie sich's gehört. Ordentliche schwäbische Familie, wie es sich gehört. Und bei meinem Talent ist ja wohl klar, dass ich natürlich studieren kann, nach dem Abi und nach dem Zivildienst. Und dann habe ich mich da meine Mappe hingeschickt, beworben und wurde, tada, abgelehnt. Und dann gibt es diese Mappentermine, wo man hingeht und warum? Und da bin ich halt hin zum Oberprof, zum Professor Jacki damals und waren noch ein paar andere da. Und dann macht er meine Mappe auf und guckt da rein, macht sie gleich wieder zu und sagt, ja, an die erinnert er sich. Und ich habe dann während dieses Termins festgestellt, die meisten, die sich bewerben, haben irgendwie alles, was sie im Kunstunterricht seit der 8. Klasse gemacht haben, in so eine Mappe reingepackt. Bei mir war mein erstes veröffentlichtes Hardcover-Buch drin, einige Sachen, die ich für Plattencover gemacht habe. Und er meinte, na gut, wenn Sie wollen, können Sie hier studieren. Sind Sie aufgenommen, würde ich Ihnen aber nicht empfehlen, weil entweder, ist nur eine Frage der Zeit, ob wir sie zuerst rausschmeißen oder ob sie sagen, den Scheiß brauche ich nicht. Stürzen sich die freie Marktwirtschaft, haben sie mehr davon. Dann dachte ich, wenn wir Glück haben, sehen wir einen wie sie alle 15 Jahre. Dann dachte ich, super, danke fürs Kompliment, was zum Hacker mache ich jetzt damit? Und dann habe ich einfach beschlossen, da ich eh schon immer Sachen nebenbei gemacht habe, dann mache ich mich mit 20 selbstständig. Zum moderaten Widerstand meiner Eltern, die natürlich, wie selbstständig, wie, lern doch erstmal was, wie willst du? Und da die mit dem Metier auch nichts zu tun hatten, war das für die auch nicht vorstellbar, dass das irgendwie funktionieren konnte. Und das ist jetzt 28 Jahre her.
Ey, dann bist du ja genau das gleiche Baujahr wie ich. Bist du 74?
73.
Ah, ja. eins über
mir. Ich bin der Ältere.
Deswegen hast du jetzt auch ausgesucht, wo wir frühstücken.
Ja, genau.
Gerade draußen hier an so einem geilen Café, Straßencafé in Hamburg, St. Pauli. Und dann ein geiles Frühstück.
Ja, weil es auch meine Stadt ist hier. Genau.
Ja, wenn du erstmal nach Köln kommst, mein Lieber.
Genau, dann kannst du dich revanchieren.
Genau, so sieht das nämlich aus. Ich hoffe, das wird auch mal bald was hier mit dir und Köln.
Ja, ich bin ja eigentlich öfters da, aber jetzt mit Corona und allem Möglichen, irgendwas kommt immer dazwischen. Und so ist es halt.
Ja, also irgendwann müssen wir dich hier mal wieder nach Köln zerren. Also das geht nicht.
Es wird bei Lübbe auch schon schwer auf mich gewartet und auch Hennes Bender irgendwie nervt schon die ganze Zeit rum.
Ja, mein Bro Hennes Bender braucht dich dringend immer in Night Talk, das muss sein.
Ja, das höre ich mir auch schon seit Jahren an, aber wir schaffen das schon noch irgendwann. Wir sind ja noch jung.
Sagt der Opa.
Genau. Nee, aber es ist wirklich lustig. Ich möchte nicht sagen, dass es mir anfangs peinlich war, dass meine Sachen auf John Sinclair vorne drauf waren. Aber es war, aber da ich so gar nichts damit zu tun hatte, nicht mal als Jugendlicher, war das einfach nur so ein Kuriosum. Aber mittlerweile alles aus dem Unterholz krabbelt, sowohl in meinem Bekanntenkreis als auch sonst wo. Oh, ich bin glühender John Sinclair-Fan oder ich habe es früher immer gelesen oder sonst was. Das ist ich kenne so ein bisschen Jonathan Mese, wirklich einer der coolsten Maler überhaupt, und habe dann gelesen, dass der auch totaler Fan ist und auch bei Jason Dark zu Hause war für ein Magazin und so. Und den habe ich dann am Hauptbahnhof getroffen und mit ihm darüber gequatscht. Das war wirklich sehr, sehr seltsam, wer da alles Fan ist.
Ey, ohne Scheiß, ich war letztens im Juni mit Hennis zusammen bei Jason zu Hause. Ohne Scheiß, wir waren so wie zwei kleine Kids bei Papa zu Hause und wir sind da rumgelaufen und oh, guck mal.
Super. Ich dachte schon immer, dass ich einen schlechten Humor habe, aber er toppt irgendwie alles. Er hat Sprüche dabei, bei denen sogar ich schamviolett anlauf. Es gibt so zwei Anrufe, die ich immer kriege mit unterdrückter Nummer. Entweder kommt es aus dem Bundestag, weil ich relativ viel mit der Politik zu tun habe, oder er ist es. Und dann kommt halt immer erstmal gar nichts, sondern hier spricht der Meister der Geister. Und dann nicht immer dreckige Lache, und das ist immer eine große Freude, mit ihm zu telefonieren. Und es freut mich besonders, dass ich offensichtlich so, zumindest unter den Newschoolern, so sein Lieblings-Covermensch bin. Und immer, wenn er irgendwas braucht, ruft er an. Das freut mich wirklich. Super Type.
Ich liebe den. Ich liebe den echt. Das, so ein bisschen erinnert er mich sehr an meinen Papa. Fehlt nur noch der ägyptische Akzent. Aber das war auch echt krass. Unser erstes, also ich habe den getroffen auf der ersten Sinclair, auf dieser Sinclair Night, von der ich dir erzählt habe. Und ich war so total geflasht von ihm, weil ich kannte ihn natürlich als Kind so. Und ich war so, boah, wenn man mit irgendwie 75 noch so drauf ist, da war er gerade kurz vor seinem 75. Geburtstag. Ich so, boah, ey, wenn ich in dem Alter so drauf bin, dann ey, alles geil. Und ich bin dann irgendwie, als er mal alleine stand, zu ihm hin und meinte, boah, ich muss dir einfach mal sagen, wie viel Respekt ich vor dem habe, was du da geschaffen hast. Und ich war halt alleine da und dann guckt er mich an, du bist alleine hier? Ich so, ja. Und er so, boah, können wir mal ein Foto zusammen machen?
Wie süß.
So, Moment mal, wer ist jetzt Groupie von wem?
Wie süß.
Und ich so, ich sah an dem Tag echt scheiße aus. Ich kam gerade von der Arbeit, hatte irgendwas angezogen und dachte, ja komm, aber ich kann diesem süßen Opi jetzt nicht Nein sagen. Und dann habe ich mich mit dem auf dieses Foto gestellt und seitdem hat Sir Jason, also ich nenne ihn ja immer Sir Jason, weil ich denke, wenn er in England wäre, wäre er schon längst geadelt worden. Mit dem hat Sir Jason bei mir einen besonderen Wert.
Das glaube ich sofort. Ja, auf Fotos macht sich dieser distinguierte ältere Herr auch immer sehr gut, vor allem inmitten von so Punk-Volltrotteln wie Marquito, Benneke und mir oder so. Oder ja, genau. Es gibt ein sehr schönes Foto mit Mark und mir und in der Mitte von uns eben Jason. Und das sieht sehr, sehr witzig aus.
Du machst auch viel irgendwie Musikzeug, ne?
Ja, total. Im Gegensatz zu John Sinclair habe ich mit Musik sehr früh angefangen. Und das übliche Mixtape, das man so von einem älteren Cousin kriegt, mit knapp 10. Und da war Iron Maiden drauf, Black Flag und Dead Kennedys.
Geil.
Und damit war irgendwie alles gesagt. Ich habe zwar nicht verstanden, was ich da hörte, natürlich, weil sowas lief ja nie im Radio, aber ich wusste, okay, das ist es. Ich bin dann irgendwie mit 11 dann gleich zu Slayer Possessed und sowas abgebogen und habe aber als Ausgleich dann auch in Orchestern und Bands gespielt. Und von daher war ich schon immer totaler Musikjunkie. Bin großer Opernfan auch, und aber halt auch alles, was die meisten Leute nicht mal als Musik erkennen. Gehe immer noch, das ist natürlich, Hamburg ist ganz toll, ständig auf Konzerte. Und praktischerweise natürlich irgendwann macht man Plattencover, wenn man sowas macht. Allerdings, als ich alt genug war, Plattencover zu machen, waren mittlerweile diese CDs so klein. Und mittlerweile erscheint ja wieder alles irgendwie auf Vinyl. Das heißt, ich musste irgendwie so lange warten, bis meine ganzen Cover endlich so aussehen wie die Cover, durch die ich geprägt wurde bei sowas. Die ganzen Maiden-Cover und so. Und mittlerweile sind es bestimmt, auch hier habe ich nicht nachgezählt, aber mindestens 500 Plattencover, die ich gemacht habe.
Auch für bekanntere Leute?
Also ich mache eigentlich nur, auf was ich Bock habe. Ich mache sowieso nur, auf was ich Bock habe.
Das
also,
macht ja am meisten Sinn.
Das meiste mache ich zwar für Geld, aber wegen Geld mache ich überhaupt gar nichts.
Absolut, bin
und
ich jetzt bei dir.
Daher sind es meistens auch meinem Stil entsprechend, meistens Metal-Sachen. Es ist natürlich ganz, ganz cool, mit alten Helden zusammenzuarbeiten. Das ist echt so ein persönlicher Fanboy-Moment, wo ich denke, ja, der 12-jährige Timo wäre jetzt sehr zufrieden mit der alten Version.
Gab es denn mal so Momente? Mit welchen Helden durftest du denn mal arbeiten?
Ich kann jetzt was ganz Fieses erzählen. Nämlich, es gibt ein Plattenlabel im Erzgebirge, in Schwarzenberg, Pure Steel Records. Mhm. Und Ich liebe die wirklich. Und Andreas, der Chef, großartig. Wir sind befreundet und es ist ganz toll. Aber er redet halt, wie die dort reden. Und das ist wirklich halt phänomenal lustig. Also irgendwann anrufte, dass er ein neues Cover braucht. Und zwar für Ömen.
Für Ömen.
Und das war natürlich hervorragend. Erstens heißt die Band für mich seitdem so, wie für dich, Sir Jason. Heißt Ömen. Und einfach dann für Kenny irgendwie ein Cover von Ömen zu machen, das war schon ziemlich cool.
Ömen.
Andreas, es tut mir leid.
Meine Oma, die schnellen Charlotten war einfach bitch.
Ich muss aber auch gestehen, ich bin zu einem Viertel Sachse. Also zum Glück nicht sprachlich. Oh, Entschuldigung, ich liebe Leipzig total und Pure Steel Records sowieso und Andreas noch viel mehr, aber es heißt halt Ömen seitdem.
Für alle unsere sächsischen Fans da draußen, es tut mir leid, aber ich finde diesen Akzent einfach so lustig.
Wir können den Rest vom Interview auch gern weiter auf Schwäbisch machen. So ist noch auch wieder.
Darf ich dann auf Arabisch antworten?
Sehr gern. Das gibt zwar ein ziemlich komisches Interview, aber hey.
Gehst du denn noch auf Konzerte heutzutage oder hat sich das? Bist du zu alt für sowas jetzt?
Meiner Mutter wäre es, glaube ich, recht, wenn ich zu alt dafür wäre. Nee, natürlich gehe ich noch auf Konzerte. Beispielsweise morgen, was mich sehr freut, für meinen letzten Tierbildband hatte ich ein paar wunderbare Gäste mit dabei, die Gasttexte geschrieben haben. Mhm. Unter anderem ein meiner persönlichen Lieblingsmusiker, Austin Lunn. Der ist so der Mastermind von einer US-amerikanischen Black-Metal-Band, die heißen Panopticon. Und die spielen morgen in Hamburg. Und wir lernen uns endlich persönlich kennen, wenn alles klappt, und gehen essen und so. Cool. Und das da, also aufs Konzert wäre ich eh gegangen, aber ist natürlich noch so ein Bonus, wenn man quasi befreundet ist. Und dann, aber ich gehe sehr viel auf Konzerte.
Aber sehr geil, ich bin nämlich immer noch so. Beste Story, ich kam gerade aus der OP, eine OP sehr nah an der Lunge, hatte danach auch eine Lungendrainage. 4 Wochen später fährt Amy nach London und muss zum Blur Reunion-Konzert in der ersten Reihe stehen. Rippen tat ein bisschen weh danach, aber was soll's, scheiß was drauf. Das war Blur.
Konzerte sind wichtig, auf jeden Fall.
Wir haben sie gefehlt jetzt während
Corona. Oh, total, total. Und auch diesen Monat, wenn wir schon genau bei dem Thema waren, das Vorwort zu meinem letzten besagten Buch schrieb Ian Anderson von Jeff Rotel.
Oh, wie geil!
Und die kommen auch noch diesen Monat. Da der ja auch nicht ganz gesund ist, wird das vermutlich nichts mehr treffen oder so. Aber das ist auch egal. War jetzt, glaube ich, auf jeder Tour seit 89 bei ihm. Und das ist einfach cool, den als Vorwortschreiber zu haben. Das ist so der Fanboy-Moment. Und ich habe ihn auch schon getroffen vor Jahren. Also alles total cool. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Weil mein Bruder wird dich, glaube ich, feiern. Der ist totaler Jethro Tull-Fan. Der ist Bassist eigentlich auch. Also als jugendlicher Bassist gewesen. Und wenn du ihm das sagst, ich glaube, der versinkt vor Scham, Neid und oh, ich will auch und so.
Einer meiner besten Freunde ist ja auch Musiker Asp, in der Goth-Szene ja riesig und so und auch einer der Headliner bei Wacken gewesen, jetzt wiederholt und so. Und der ist auch, den kenne ich seit unserer Kindheit, wir haben gemeinsam die Kindheit verbracht, also in der 5. Klasse kennengelernt.
Sehr, sehr cool.
Und Asp ist auch grandioser Jethro Tull-Fan. Ich glaube, da haben wir uns auch so ein bisschen gebondet damals. Und der war beim ersten Jeff Rotel Konzert mit dabei, bei dem ich war. Mein Vater musste Auto fahren, weil wir hatten einfach noch keinen Führerschein. Und er wollte natürlich dann auch unbedingt auch einen Beitrag schreiben für das Buch, weil im selben Buch wie Ian Anderson, also mehr geht nicht. Und er hat einen wunderbaren Text geschrieben, sowohl natürlich über Natur, aber auch über sein Lieblings-Jeff Rotel Album, was natürlich doppelt praktisch war, weil da muss schon mal ich nichts schreiben.
Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole!
Ihr Bastarde!
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten! Die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr 1000 schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Dem Thema.
Ja, das finde ich natürlich super. Da musst du nämlich nichts mehr machen. Aber ich bin so, wie gesagt, Musik ist für mich immer total wichtig gewesen, schon immer. Und meine Mutter hat mich, glaube ich, auch schon im Kinderwagen in irgendwelche Plattenläden geschleppt, was zur Folge hatte, dass ich mit 3 auch meine erste Platte gekauft habe. Aber darüber sollte man nicht reden. Es war You Make Me Believe in Magic von Bay City Rollers.
Das ist okay.
Würde ich heute niemals mehr hören. Aber
auch das mit 3 ist es vor 10 Jahren.
Das ist so, weißt du, du bist 3 und meine Mutter hat mir immer diese komischen Hörer, weißt du, früher gab es die in den 70ern in den Plattenläden, dann konntest du die so ans Ohr hauen und You Make Me Believe in Magic und ich so, yeah, wie geil, hüpf rum, ich will die Platte haben. Super.
Ja, das musste ich mir vor allem bei dem Musikgeschmack dann selbst erarbeiten und in einen ordentlichen christlichen Haushalt dann so Platten mit umgedrehten Kreuzen schleppen. Meine Mutter war da wahnsinnig entspannt. Das Lustige war, wenn wir es schon von sowas haben, es war 2013 und natürlich waren Iron Maiden kam mal wieder durch Hamburg und ich habe überlegt, ja, gehe ich hin, gehe ich nicht hin? Ja, natürlich muss ich hin und dann fiel mir ein, ich muss natürlich hingehen, weil es ist quasi Jubiläum, seit 30 Jahren höre ich Iron Maiden. Dann fiel mir ein, meine Eltern hören seit 30 Jahren Iron Maiden, wenn auch sehr unfreiwillig. Also habe ich, und das war eine Barclaycard Arena hier in der Großen, also habe ich von meinen Eltern, die mich eh öfters in Hamburg besuchen, gedacht, dann können die mich auch an dem Termin besuchen, habe ihnen Karten besorgt und Schlagzeugerohrstöpsel und alles drum und dran und habe gesagt, ihr geht jetzt mit aufs Iron Maiden Konzert. Meine Mutter war noch nie auf einem Rockkonzert, hat natürlich gleich gesagt, du spinnst, aber nicht ernsthaft und dann waren meine Eltern bei Iron Maiden.
Geil.
Und meine Mutter meint, weit über eine Stunde saßen die wirklich mit drin beim Konzert und so. Und dann sind sie halt irgendwie was trinken gegangen oder so. Und meine Mutter meinte hinterher, das war schon interessant und es klingt besser als auf deine alte Platte. Und ich bin sicher, sie kannte eh aus Versehen jeden Song auswendig, weil sie sich die ganzen Jahre, als sie zu Hause gewohnt hat, natürlich
gegeben haben muss.
So sieht's aus. Und so war meine Mutter beim Iron Maiden Konzert. Und da gibt's jetzt natürlich auch an wie sonst was bei der Verwandtschaft. Rat mal, wo wir waren, bei Iron Maiden.
Und es war irgendwie klar, ich musste Musikjournalistin werden. Ich musste doch all die Fragen loswerden, die ich hatte.
Das
und ich musste für lau auf Konzerte gehen. Das war der Sinn.
Auf dem Land war das natürlich schwierig, wenn man noch kein Führerschein hatte.
Man wird auch als Blinde nie einen haben. Das war einfach schon sehr früh klar.
Ja, und aufs erste Konzert ging mein Vater mit, weil das war Musik, die er auch ertrug. Das war tatsächlich Pink Floyd. Und dann bei Jeff Rotal noch zu Guns N' Roses musste er mich noch fahren, als ich das erste Mal nach Deutschland kam oder wieder nach Deutschland kam, 91. Mhm. Und ab da Führerschein und dann,
bist du selber gefahren?
Dann bin ich selber gefahren. Und dann, als ich irgendwann vor über 20 Jahren nach Hamburg gezogen bin, war ich natürlich dann nur noch auf Konzerten. Weil da muss man ja nur aus dem Haus fallen und ist schon in irgendeiner coolen Location.
Ja, so wie in Köln, ne? Also als ich nach Köln gezogen bin, war es so,
Ja, absolut.
Ja. Ich meine, in Bielefeld war es, also es gab das PC 69 und es gab die Hechelei. Und das Gute war, dass wir die vielen Engländer bei uns hatten. Das heißt, die ganzen Britpop-Acts kamen alle nach Bielefeld. Also Oasis, Blur, Lightning Seeds, Jarvis Cocker Pulp, die kamen halt alle dahin. Und ich war halt das Britpop-Mädchen schlechthin. Aber du machst auch irgendwie so Disney-Zeug und irgendwie George Lucas hat mal bei dir angeklopft, der Typ da von Star Wars. Also erzähl mir bitte auch mehr davon.
Ach, ich bin nie ordentlich irgendwie zu so Projekten gekommen. Bin irgendwie mal reingestolpert. Ob jetzt allerdings Disney in Hamburg oder in Niedernhall irgendwie anruft, ist denen ja egal. Von daher klingelt dann halt irgendwie das Telefon in Niedernhall. Ich war witzigerweise, da wohnte ich noch zu Hause. Mhm. Und meine Mutter war da dran und die spricht kein Englisch.
Geil.
Und meine Mutter jetzt nochmal ins Spiel zu bringen. Ich kam irgendwann dann wieder nach Hause und sie meinte, da hat jemand angerufen. Glaub einer von Disney. Und, so, okay. Und was wollte der? Hat dich? Und was hast du gesagt? Timo nicht hier? Und so. Und dann? Ja, ich glaube, der ruft wieder an. Der sagte, okay. Naja, und so kam das irgendwie. Dann wurde ich nach Burbank eingeladen, in die Disney-Studios. Und habe immer wieder frei für die gearbeitet, weil eine Festanstellung wollte ich nicht. Da irgendwie meine eingebildete Freiheit ist mir da lieber. Mhm. Ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, ist ja wurscht. Aber,
was durfte du für die machen?
Meistens, also entweder wirklich Einzelillustrationen oder halt in der frühesten Entwicklung von Filmprojekten, da wo es noch gar nichts gibt, außer einem Zettel mit einer Idee drauf, mhm. was ich auch ziemlich viel für andere Filmprojekte gemacht habe, immer wieder. Mhm. Weil da habe ich die größte Freiheit. Mhm. Und ob ich jetzt beim Abspann stehe oder so, das ist mir sowas von pups egal, das ist mir echt wurscht. Aber die Arbeit ist halt spannend, wenn ich für meine Freiheit bezahlt werde.
Ja, das ist mal geil, ne?
Oder halt in guten Teams. Also ich habe da wunderbare Leute kennengelernt, die auch alle viel mehr Oscars haben als ich, also überhaupt welche. Und mit denen zu arbeiten, war dann quasi mein Studium.
Ja, hast du halt viel gelernt dann, ne?
Wahnsinn. Also habe ich auch immer noch Kontakt. Und das sind die, vor allem einer davon ist das, was ich einen Lehrer nennen würde. Um nicht zu sagen, mein persönlichen Jedi-Meister. Und also, dass ich solche Sachen aus dem Stand machen kann, wie, keine Ahnung, irgendjemand ruft für ein Filmprojekt an und obwohl ich nicht in dieser Szene bin, kann ich sofort da mitmachen. Das liegt dann halt einfach, dass ich durch die Leute alles gelernt habe.
Aber du guckst schon Filme auch, oder doch?
Ich guck auch Filme, ja.
Also nicht wie bei den Sinclair, nie gelesen.
Mein Vater hat mich mit 7 in Star Wars geschleppt und er behauptet, er weiß heute noch nicht mehr warum. Vermutlich hat er mich nur als Vorwand genommen, um ins Kino zu gehen. Ich muss mit dem Jungen ins Kino. Und ich meine, Star Wars mit 7 im Kino, da kann auch nichts mehr aus einem werden. Also von daher, also ich konnte mich tatsächlich eigentlich an allem rächen, was mich versaut hat. Also Star Wars, für die konnte ich arbeiten, sowohl unter Lucas als auch unter Disney. Disney sowieso, für DC Comics und Marvel konnte ich arbeiten, weil ich Batman und so gelesen habe. Und ja, das Einzige, was noch fehlt an Kerbe in meinem Revolver, ist so das Iron Maiden Cover. Aber hey.
Aber das kriegen wir auch noch
hin. Kriegen wir noch hin.
Kriegen wir noch hin. Aber was durftest du für Star Wars machen?
Das war ein internes Projekt für Lucas und hinterher dann halt einzelnes Zeug. Ich wurde witzigerweise bei den Filmen gefragt, aber...
Dazu keinen Bock, oder wie?
Da hatte ich keinen Bock, ja, tatsächlich.
Ehrlich nicht?
Also, ich bin ja nicht in dieser... Also, würde ich Film... die ganze Zeit machen wollen, dann hätte ich einfach in Los Angeles sein müssen. Und da ich in dieser Szene einfach nicht drin bin, werde ich da jetzt sicherlich nicht Creative Director oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich hatte einfach keinen Bock irgendwie, das war ja relativ spät und dann auch nur irgendwie ein Concept Designer allein zu sein, das war einfach nicht das Richtige. Okay. Ich hatte anderes Zeug dann zu tun. Mhm. Mein 10-jähriges Ich hätte mich vermutlich gekillt. Aber das ist okay. Also hatte einfach anderes Zeug zu tun.
Dürftest du denn einige der Schauspieler auch mal persönlich kennenlernen?
Nicht im Umfeld von meiner Arbeit. Allerdings, ja, wenn man zu den kleinen Veranstaltungen eingeladen wird, läuft man sich halt einfach über den Weg. Also, ob jetzt Kenny Baker oder Dave Prowse, der Vader gespielt hat und so. Und, also, ich habe da einige davon getroffen tatsächlich. Aber das war...
Ich bin dein Vater.
Ja, das müsste dich vielleicht amüsieren. Der coolste damals, es war natürlich, als noch alles bei Lucas war und nicht diese Disney-Scheiße kam, der coolste war schon immer irgendwie Boba Fett. Und irgendwann habe ich halt Jeremy Bullock kennengelernt, den Boba Fett-Darsteller. Ja. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so einen Wayne's World gebracht habe mit I'm not worthy. Und er meinte so mit huldvoller, übertriebener Stimme, of course you're not. Und er hat dann sofort angefangen zu lachen und dann haben wir lustigen Nachmittag miteinander verbracht. Also, das ist schon ziemlich cool.
Ist halt eigentlich auch so ähnlich wie in der Musikszene. Ne? Also man rockt da so rein und dann ist man irgendwie drin und dann ist es fein.
Absolut, absolut.
Also, das ist ja, also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nach Manchester fahre, ich kenne halt die Hälfte irgendwie New Order, das sind halt Freunde von mir und irgendwie, wenn ich mit Gorillas, das sind halt so meine Family. So.
Oh, Jamie! das ist cool. Zu Gorillas kam ich natürlich über Jamie.
Ja, weil, Jamie ist einfach der Tanker. Das
natürlich.
Hammer.
Aber der erinnert, ich habe ihn auch mal getroffen, der erinnert sich eh nicht mehr an mich, aber das ist wurscht. Super. Ich meine, das Gorillas-Projekt finde ich phänomenal gut. Ich mag die Musik überhaupt nicht, aber das ist egal. Jamie ist echt der Beste.
Lass uns, ich habe ja immer schon mal gedacht, ich finde, Jamie könnte einen Sinclair-Comic malen.
Mit mir zusammen.
Ja, mit Genau, ja.
Wir machen ein Crossover, genau.
Ja, also das sollte man irgendwie anreißen, bitte. Ich wäre euer größter Fan.
Ja, du musst Jamie und mich an einen Tisch bringen und dann der Rest ergibt sich dann.
Das kriege ich aber, glaube ich, hin.
Ja, das befürchte ich gerade. Nee, Jamie ist wirklich, also ich mag seine Sachen sehr, auch seine ganz alten und so, was ich noch habe, das ist wirklich ganz toll.
Du weißt doch, dass Gorillaz haben ein Lied rausgebracht, das gibt es schon länger, das heißt Dracula. Was total auch in diese Sinclair-Geschichte irgendwie, also in diese, also auch in die von der Zeichnung so ein bisschen in diese Schiene reingeht.
Kenne ich natürlich nicht, aber das macht gar nichts. Aber das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, ein Hewlett-Würz-Crossover.
Also Hewlett-Würz finde ich geil.
Das wäre dann auch was für Fan. Da werde ich auch mal kurz zum Fanboy. Total.
Ah, geil.
Es gibt wenig zeitgenössische Künstler, die ich in seinem Fall jetzt nicht wirklich, aber die ich wirklich sehr, sehr mag. Und da in diese, was weiß ich, Shortlist, da gehört auf jeden Fall Jamie mit dazu.
Ich hatte ja auch das große Glück, von dir gemalt zu werden. Also war das, ich meine, wir kannten uns ja zu dem Zeitpunkt nicht. Du hattest überhaupt keine Ahnung, wer ich bin, wie ich aussehe. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, nur für die, die es nicht wissen, letztes Jahr gab es einen Roman, das war ein ganz toller Roman, Jenseits der Qual. Den hatte Hennes und ich zusammen irgendwie initiiert, weil wir beide David Bowie-Fans sind. Und Florian Hilleberg, der ihn dann geschrieben hat, hat gesagt, er muss mich mit reinbringen als Hauptprotagonistin, als weißmagische Hexe, die ich ja nun auch bin. Ich hatte dann so mit dem Geist von David Bowie zu tun. Und Timo hat mich dann für dieses Cover gemalt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Timo mich noch nie gesehen und wusste, also ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, bevor ich das Cover gesehen habe, habe ich nur gedacht, oh, was wird das dann? Aber dann war ich total geflasht. Du musst mir jetzt bitte erzählen, wie war das? Also ich meine, wahrscheinlich machst du das am laufenden Band, nur für mich ist es jetzt ganz neu.
Ohne jetzt irgendwas davon wegnehmen zu wollen, ja, natürlich mache ich es im laufenden Band, aber wenn ich auch irgendwas kann, dann sind es Porträts. Von daher war das jetzt nichts Ungewöhnliches, wie man sagt, ja, da soll eine Katze drauf, die aussieht wie Bowie und da kommt noch Amy mit drauf. Musste halt mal googeln. Und dann war das relativ einfach. Dein Status, vor allem dein Fangirltum von Bowie und so, das wurde mir natürlich schon mitgeteilt in der Mail. Von daher, und ich liebe ja Blödsinn aller Art, vor allem wenn dann dieser Blödsinn noch mit Musik zu tun hat. Von daher war das sehr leicht und eine super Idee, da jemand drauf zu malen, den es tatsächlich gibt und der jetzt nicht einfach nur ein verfaulter Zombie ist. Also total großartig für sowas. Obwohl, ein verfaulter Zombie war auch mit drauf. Also nur der Vollständigkeit halber. Ich finde es ja total großartig bei Sinclair, dass das, also die Sachen sind nicht subtil. Ich könnte mich da echt wegschmeißen, vor allem wenn ich mit Jason telefoniere, er braucht ein neues Cover und sagt so, naja, ich brauche da irgendwie, aufs Cover soll so eine Allee und dann sind da paar lebende Leichen. Der Roman heißt Die Leichenallee. Das ist irgendwie so, okay. Das hätte ich mir alles ausdenken können. Es ist wirklich so voll auf die 12, ohne jegliche Umwege. Und das amüsiert mich da auch an so Genresachen natürlich unendlich. Das ist immer so voll drauf. Ich brauch eine Leiche und eine Allee. Wir nennen das die Story die Leichenallee.
Ja, ganz einfach. Gut. Trocken auf die 12, finde ich.
Ja.
Geil. Ja, ich meine, Sir Jason ist Ruhrpottler, ist ja nicht ganz so weit weg von Ostwestfalen, wo ich aufgewachsen bin. Wir sind da sehr ähnlich. Wir haben uns ist alles sehr subtil.
Warum Umwege?
Ja, genau. Einfach gerade raus, frei auf die Fresse.
So sieht's aus.
Warum drumrum? Geht doch einfacher. Aber du arbeitest auch irgendwie für den Bundestag mit der Politik zusammen? Was machst du? Irgendwie manipulierst du irgendwie die Gedanken oder was tust du?
Vielleicht kann ich es damit erklären. Ich wurde über die Jahre immer wieder gefragt, ob ich nicht unterrichten möchte. Und dann dachte ich mir, unterrichten an einer Uni oder so, da muss man irgendwie das richtig gut können, was man... Nee, das geht.
Ja, du kannst das ja gar nicht.
Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es bei den meisten Professoren und Lehrern nicht der Fall ist.
Wollte ich gerade sagen, deswegen...
Und deswegen änderte es sich zu dem Motto, besser ich als die. Weil ich glaube, meinen moralischen Kompass, den kenne ich, der ist, glaube ich, ganz okay. Und so ähnlich ist es mit Politik. Ich habe öfters da, also mit Politikern befreundet, also soweit man mit Politikern befreundet sein kann und mit den meisten auch, bevor sie Politiker wurden. Und auch da da kommt vor allem meine Neugier durch. Es interessiert mich einfach, wie der Bundestag von innen aussieht, wie das Ganze funktioniert. Auch wenn ich kein Fan davon bin, in der Form. Aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend und Wege werden schon sehr kurz. Außerdem ist es ist in erster Linie meine Neugier tatsächlich. Wie funktioniert irgendwas und wie viele Bundestagsabgeordnete kriege ich dazu, meine Ausstellungen zu eröffnen? Es ist alles nicht so ernst zu nehmen, wie es sich erstmal anhört. Aber wenn ich einen Termin habe im Reichstag, ich habe gar kein Problem, da irgendwie reinzukommen. Wenn ich dann erstmal am Schalter bin, dann klar, Ausweis, Termin, die rufen an, ich werde abgeholt. Okay. Allerdings durch die erste Tür zu kommen, die jemand von innen öffnen muss, bevor ich dort bin, das ist natürlich extrem schwierig, weil wenn jemand wie ich mit Iro-Lederjacke und sonst irgendwas vor der Türe steht und klingelt, dann machen die erstmal nicht auf.
Stimmt.
Und sind doch recht angepisst, wenn jemand anderes kommt, mich mit reinschmuggel, bei denen dann stehe und tatsächlich einen Termin habe. Das macht immer sehr viel Spaß.
Und was machst du dann da? Also was sind da deine Jobs?
Naja, Jobs, in erster Linie ist es Hobby. Mich quatsch mit Abgeordneten und guck mal, ob ich Lobbyarbeit betreiben kann. Natürlich in Sachen Arten- und Umweltschutz. Oder habe dann mit dem Artenschutzbeauftragten zu tun und so. Oder wir gucken, dass wir Projekte machen, die natürlich immer so was leicht Subversives haben. Ich finde es einfach spannend, so viel wie möglich Ansichten und Leute zu treffen und mit denen zu unterhalten. Meine Meinung kenne ich schon. Und einfach zu verstehen, wie die ticken.
Also du machst halt schon viel auch Artenschutzlobby und Umweltlobby und so.
Viel ist übertrieben. Ich könnte mehr tun, aber man könnte immer mehr tun. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das, was mich am allermeisten morgens aus dem Bett treibt. Außer der Blase. Und auf jeden Fall, ja klar, wenn ich irgendwo die Klappe aufmachen kann, auf Bühnen, bei Vorträgen, bei Ausstellungen, in Politik, sonst irgendwo, dann werde ich das tun.
Ich finde es wichtig, dass man irgendwas hat, bei mir ist es wahrscheinlich eher so Diskriminierung, also Diskriminierung jeglicher Art. Ich habe ja alles abgekriegt, ne? Ich bin ja Frau mit Migrationshintergrund, ich bin behindert, ich habe irgendwie alles abgekriegt. Und leider halt auch die Nachteile teilweise davon mitbekommen dürfen, obwohl ich im Vergleich zu anderen massivst privilegiert bin. Und von daher sind das so die Dinge, die mich immer so aus dem Bett treiben. Ich finde es aber wichtig, dass Leute sowas haben, weil ich kenne einfach total viele Leute, die nichts davon haben. Es ist so, das Leben ist halt so, wie es ist und dann ist es auch schön.
Es gibt so viele Probleme auf der Welt, da kann sich doch jeder sein Lieblingsproblem aussuchen und was unternehmen. Ja. Ich meine, als weißer Mann in Deutschland, mittlerweile auch bald alter weißer Mann, habe ich natürlich mit Diskriminierung keinerlei Erfahrung, logischerweise. Außer durch mein Umfeld oder Leute, die mir es erzählen, wo ich dankbar bin für jeden, der sich dafür einsetzt. Aber ich war halt schon immer der totale Tierfan. Ich kann da einfach nicht mehr zugucken bei manchen Sachen. Und deswegen werde ich da schreien, toben, wenn es sein muss, auch reden. Okay, singen nicht, aber... wenn ich gefragt werde, einen Vortrag zu halten oder zu schreiben, dann tue ich das nach dem Motto, gut, ihr habt gefragt, jetzt müsst ihr auch damit rechnen, dass ich es tue.
Richtig so. Nee, aber so muss das auch sein. Ich finde aber, ich würde mir wirklich mehr wünschen, dass es Leute gibt, die überhaupt irgendein Thema haben, wofür sie brennen. Weißt du? Das ist das, was ich meine, weil es gibt, ich glaube, wenn jeder sein Lieblingsthema oder mehrere Leute ihre Lieblingsthemen nach vorne bringen, es gibt halt leider so viele Leute, die haben nichts, die sitzen da und es ist irgendwie alles scheißegal. Aber sie beschweren sich über alles. Aber sie machen nichts.
Man sollte sich für irgendwas einsetzen, was größer ist als man selbst.
Genau. Und das fehlt mir manchmal. Deswegen bin ich immer glücklich, wenn ich Leute treffe wie dich oder weiß ich nicht, ne, die für irgendwas brennen. Weißt du, wo irgendwie Feuer im Arsch ist, Dinge zu verändern. Weil ich
Feuer kann ich.
Ja, genau. Feuer ist geil. Feuer ist super.
Ey, ich habe auf Frankfurter Buchmesse schon einen Stand angezündet. Ich weiß, was Feuer ist.
Geil.
Absolut, absolut. Das Tolle, was ich erfahren habe, ich meine, ich habe immer... die meisten meiner Ausstellungen waren immer Tiergemälde. Mhm. Schon seit Ewigkeiten. Und immer irgendwie ging der Erlös von einem Bild mindestens irgendwie für eine Organisation. Aber das war nichts, worüber ich geredet habe. Nichts Schlimmeres, als irgendwas halbwegs Gutes zu tun und dann auch noch Leute mit voll zu quatschen. Aber da die Welt in irgendeinem so beschissenen Zustand ist, habe ich gedacht, vielleicht braucht die Welt jeden, vielleicht sogar auch mich. Also habe ich da einfach zunehmend die Klappe aufgerissen. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wie leicht Gleichgesinnte da zusammenkommen und wie leicht sich da etwas ergibt. Also nur durch mein Aktivismus quasi in Sachen Artenschutz habe ich jetzt halt sowohl privat, auch vor allem halt auch wegen den Projekten zu tun mit Leuten wie, ich weiß nicht, Frank Elstner und Doro Pesch und Tippi Hedren und neulich mit Yoko Ono zusammengearbeitet. Also lauter solche Sachen oder aktuell mit Paul Watson, dem Sea Shepherd Gründer. Und da kommt man sehr leicht zusammen, wenn alle Seiten merken, okay, der Gegenüber meint's ernst und da geht's nicht um Ego-Bullshit, dafür bin ich eh zu alt für so einen Mist. Sondern es geht einfach nur darum, was können wir machen.
Mein Lieber, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Und es ist echt so geil. Ich könnte jetzt noch, glaube ich, stundenlang mit dir reden. Machen wir auf jeden Fall noch weiter.
Das werden wir tun, wenn das Mikro aus ist. Genau, das geht euch nur alle nichts an.
Genau.
Nee, ey, schön, dass es endlich geklappt hat.
Ey, was für eine coole Sau. Ich freue mich auf unseren nächsten Talk und ich hoffe, wir sehen uns bei unserem großen Jubiläumsevent am 15. Juli. Und ich hoffe, er quatscht mich und Hennes nicht in Grund und Boden. Obwohl, ich glaube, das geht nicht. Hennes und mich kann man nicht in Grund und Boden quatschen. Ich glaube, wir quatschen alle in Grund und Boden, oder? Wie seht ihr das? Anyway. Tja, und ich bin dann schon wieder fast fertig für heute, leider. Aber natürlich kommt zu guter Letzt wie immer die Romanvorschau. Nächsten Dienstag, also am 14. März, kommt Band 2331, Die Kinder der grausamen Mutter. Das ist der dritte Teil der Trilogie von Ian Rolf Hill. Und wie ihr euch da so denken könnt, geht es um Lilith. Mit Bezugnahme auf die Engel der Unzucht und Hurerei. Um die ging es ja schon sehr spezifisch im Jubiläumsvierteiler. Falls ihr den gelesen habt, da kommt Ian Rolf Hill in dieser Trilogie nochmal darauf zurück. Am 21. März kommt dann Band 2332, die U-Bahn-Vampire von Jason Dark. Nein, und es geht hier nicht um die Berliner U8, wo ich zumindest der Legende nach mal gehört habe, dass da ganz viele Energievampire unterwegs sind, die einem die Lebensenergie aussaugen. Hier geht es da um ganz klassische Blutsauger. Am 28. März kommt dann Band 2333, Der Dämon, den sie riefen, von Ian Rolf Hill. Da geht es um einen ganz, ganz, ganz alten Bekannten. Kennen wir sogar noch aus den Anfängen der Hörspielreihe der Edition 2000. Es geht um Belphegor, da bin ich total gespannt. Und zu guter Letzt kommt am 4.4., also am 4. April, Band 2334, Geraubte Herzen von Oliver Müller. Endlich mal wieder ein Band von Oliver Müller. Von daher bin ich mega gespannt, worum es da genau geht und was das für ein Roman ist. Tja, und das war's schon für heute leider für mich. Wir hören uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Bis dahin, wie immer, checkt uns auf den üblichen Kanälen Instagram, YouTube, TikTok, Facebook oder johnsinclair.de. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao!